BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute mal wieder Tom Viehweg in Vertretung von Edith Showalter. Ich freue mich sehr auf eine weitere Ausgabe unserer Gartensprechstunde bei BR Heimat. Habe die Ehre. Und für uns Hobbygärtnerinnen und Gärtner ist ja Ende August wohl die schönste Zeit im Garten. Wobei die schönste Zeit ist eigentlich immer in einem Garten. Aber jetzt sollten wir für unsere Mühen mal belohnt werden, finde nicht nur ich, sondern auch die Gartenexperten und diejenigen, die das Gartenjahr immer weiter fortschreiben. Denn jetzt ist fleißiges Ernten angesagt, aber auch das Auge freut sich jetzt in diesen Tagen über bunt Blühendes noch einmal. Dahlien zum Beispiel, Zinien und bestimmte Rosen auch jetzt im Spätsommer. Ja, oder sind wir nicht schon im Frühherbst? Das klären wir auch gleich noch mit unserer neuen Gartenexpertin Isolde Keil-Vierheilig von der Gartenakademie an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Und Sie können sich natürlich wie immer in der Gartensprechstunde auch direkt beteiligen. Isolde Keil-Vierheilig beantwortet Ihre Hörerfragen. Schreiben Sie uns gern per E-Mail unter studio@br-heimat.de. Die Adresse hat sich nicht geändert. Nochmal zum Mitschreiben: studio@br-heimat.de. Lassen Sie Ihren Fragen und den Fragezeichen in Ihrem Kopf, was den Garten betrifft, freien Lauf. Sie können alles fragen. Wir hoffen, dass wir auf alles eine korrekte und sinnvolle, Ihnen weiterhelfende Antwort finden. Noch einmal herzlich willkommen heute zu einer, ja, noch etwas besonderen Gartensprechstunde, denn Hubert Ziegler, unser langjähriger Experte mit Fans bis nach Neuseeland, hat sich in den Ruhestand verabschiedet und Isolde Keil-Vierheilig, seine würdige Nachfolgerin von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim, von der dortigen Gartenakademie, drückt dieser Sendung erstmals jetzt ganz alleine ihren grünen Daumen auf. Habe die Ehre Ihnen, Frau Keil-Vierheilig.
Hallo, grüß Gott.
Einen schönen Soloanstand wünsche ich Ihnen.
Danke.
Die erste Sendung, die Sie allein bestreiten. Sie haben ja letztes Mal sozusagen eine Übergabesendung gemacht mit der Kollegin Edith Showalter und ihrem Vorgänger Hubert Ziegler. Jeder hat da eine Stunde bestritten. Damit haben wir den Hubert in den Ruhestand verabschiedet. Mhm. Wissen Sie, wie es ihm geht? Haben Sie was gehört?
Oh, ihm geht's total gut. Er genießt seinen Ruhestand, kommt aber immer wieder mal bei uns in die Gartenakademie und wir können ihn auch um Rat fragen. Das ist sehr schön, dass er uns nicht ganz verloren geht.
Das freut uns sehr. Sie haben ja einen Sidekick heute, nämlich mich. Ich bin für die laienhaften Fragen zuständig, habe auch keinen grünen Daumen, dafür zu Hause ein Hochbeet und einen Mini-Gartenteich, wo ich heute Nacht schon mal kurz aufgewacht bin und habe geguckt, ob das unsere kleinen Reisfischchen, die wir da drin haben, nicht weggeschwemmt hat, weil über zumindest so Westmittelfranken ist heute mindestens 2,5 Stunden so ein richtig fettes, dickes Starkregengebiet gezogen, was mich dazu führt zu fragen, wie es denn bei Ihnen ausschaut, weil heute früh habe ich mit Bekannten aus Dinkelsbühl gesprochen, was nicht so weit weg ist, und da hat es gar nicht geregnet, also es ist wieder sehr punktuell gewesen im Frankenland, zumindest hier bei uns.
Ja, also bei uns hat es eigentlich schon geregnet hier in Würzburg, gestern waren es 21 Liter, heute Nacht kam noch was drauf. Also ich habe jetzt nicht geschaut, aber ich denke, gute 30 haben wir jetzt schon auch zusammen. Also es hat mal wieder richtig geregnet. Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Sie wissen das relativ exakt. Macht es denn auch für Hobbygärtner Sinn, sich so ein Gerät zu besorgen, das einem anzeigt, wie viel Liter da vom Himmel kommen?
Ja, auf jeden Fall macht es Sinn. Also da lang ja diese ganz einfachen Regenmesser, wo man einfach mal schauen kann, wie viel hat es geregnet. Weil wenn es jetzt immer nur 2 Liter regnet, das bringt eigentlich gar nichts, dann muss ich trotzdem gießen. Ich habe auch Bekannte, die sagen immer, Mensch, du musst doch gar nicht gießen, hat geregnet. Und dann sage ich, du schau doch mal in dein Regenmesser rein. Das sind 3 Liter, das war nix. Also, weil das geht nur auf die Blätter und kommt aber am Boden selber überhaupt nicht an. Also gerade bei solchen wenigen Niederschlägen ist Gießen trotzdem angesagt. Also sollte schon mal so 8-10 Liter sollte es auf jeden Fall immer haben und mehr, dass es mal auch sagen kann, okay, jetzt hat es mal so geregnet, dass es ein Gießgang war.
Weil wenn man Zahlen und Daten produziert, und das tut man ja dann mit so einem Messgerät oder Wassermesser sozusagen, dann muss man sie ja auch interpretieren können. Also wenn da 2 Liter drin sind, muss ich ja sagen, okay, wie bewerte ich das und was tue ich dann im Garten darauf hin?
Genau. Und deswegen ist es immer ganz gut, sowas zu haben, weil das ist immer sehr subjektiv, wenn man sagt, boah, es hat geregnet, das hat vielleicht mal eine Minute stark geregnet, aber es war eigentlich keine Menge. Deswegen macht es eben Sinn, einfach wirklich so ein Regenmesser für den Garten einfach mal wie gesagt, geht's was ganz Einfaches. Und danach kann man sich ein bisschen richten auch, ja.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben wie immer die Möglichkeit, sich zu beteiligen an unserer heutigen Sendung, an der Gartensprechstunde, wie wir sie ja nennen, per E-Mail. Gerne Fragen an Sie, an Isolde Keil-Vierheilig unter studio@br-heimat.de. Das ist die E-Mail. Und der Garten im Spätsommer, Ende August, was da alles zu tun ist, unser Thema, das sich heute so ein bisschen durchziehen wird durch beide Stunden, BR Heimat, habe die Ehre. Und ich habe es vorhin so ein bisschen flapsig gesagt, noch ist Spätsommer oder haben wir schon wieder Frühherbst? Ich war selber etwas verunsichert, weil ich mal gelesen habe, dass vom Garten her, vom Gartenjahr her betrachtet, so die ersten 3 Augustwochen, die werden so als Spätsommer bezeichnet. Allerdings stand da dann nicht mehr, was ist mit der 4. Augustwoche und mit der 1. Septemberwoche. Meteorologisch ist es nochmal was ganz anderes und astronomisch auch. Aber so gartentechnisch sind wir noch im Sommer so gefühlt und auch in der Realität oder schon so ein bisschen im frühen Herbst?
Ja, also ich würde jetzt auch sagen, es ist langsam, es geht in den Herbst rein. Man merkt auch, die Pflanzen wachsen nicht mehr so viel. Also dieser Zuwachs an Grün, der ist einfach nicht mehr da. Die Früchte reifen zwar, aber der Zuwachs, der ist ja auch eigentlich abgeschlossen. Meistens ist es ja so um Johanni rum, also schon Ende Juni. Und dann ist nochmal so richtig volles Erblühen, ergrünen im Juli und dann fängt es aber im August wirklich an und die Pflanze bleibt eigentlich stehen. Sie wächst nicht mehr so viel, sie blüht zwar aber und fruchtet auch, reift, aber so diese Kraft, finde ich, die lässt da eigentlich auch nach und man merkt auch eher mal schon, dass erste gelbe Blätter kommen und so. Also es verändert sich schon und ich meine, die Tage werden ja auch wieder kürzer. Jetzt stehe ich auch dann eben schon bei Dunkelheit auf, wo ich denke, oh, lieber noch ein bisschen im Bett liegen bleiben. Genau. Ja, so um 5 ist es dann immer schon ein bisschen. Aber man merkt, es wird langsam herbstlicher. Ja, auf jeden Fall. Oder
wir auch. Radioleute. Wir wissen auch, wovon Sie sprechen. Wir sind ja auch Frühaufsteher, die meisten von uns zumindest. Und da ist es genau so. Also die Nächte werden kalt. Oft hat man den Eindruck, man kann die kurze Hose vielleicht nochmal zum Dienst anziehen von gestern Abend. Aber dann geht man vor die Tür und geht gleich wieder zurück, bevor man sich ins Auto setzt. Das hat man ein bisschen unterschätzt. Es wird früher dunkel. Also ein bisschen Licht wurde uns schon abgeknapst. Also es liegt schon seit einigen, würde ich sagen, ja, vielleicht seit 14 Tagen, immer mal wieder auch nach so einem Regenguss, mal so ein Hauch von Herbst in der Luft. Ja, wie geht es Ihnen damit so emotional? Ist das für Sie ganz normal? Ist das okay? Gehört das so dazu? Viele Menschen, die mit der Natur verbunden sind, für die gibt es ja eigentlich kein so schlechtes oder melancholisches Wetter. Oder
also momentan ist noch alles gut, wenn es dann aber so November, Dezember, ja, mir wird eigentlich gerade hier bei uns im Main, in der Main-Region, da liegt dann halt auch oft der Nebel so richtig dick. Wir haben ja auch keinen so einen richtigen Winter dann, sondern bei uns ist eher so trüb. Und also das geht dann schon aufs Gemüt, muss ich sagen. Da freue ich mich dann auf Januar, wo man sagt, ha, es wird langsam wieder ein bisschen heller.
Und dann kommt das Vitamin-D-Substitut zum Einsatz, was man sich in der Apotheke holen kann.
Ja, unbedingt, ja.
Ein Zeichen, dass der Sommer zu Ende geht, wenn man so durch die Landschaft fährt und nicht den eigenen Garten, sondern vielleicht auch die landwirtschaftlichen Flächen und Felder im Auge hat, sind ja die inzwischen weitgehend abgeernteten Felder mit diesen riesigen, großen Strohballen. Was passiert eigentlich damit?
Da haben Sie mich natürlich jetzt weil es ja in die Landwirtschaft geht. Ja, ja, aber ich meine, es gibt ja immer auch noch Betriebe, die auch Rinder haben oder auch also Tiere, die das dann auch da mit nutzen. Also zumindest weiß ich das von einer ehemaligen Kollegin, dass es denen eben als Einstreu auch verwendet wird.
Ich habe ja aber deswegen sonst, gefragt, weil ich auch davon profitiert habe, jetzt nicht in dieser Menge eines so riesigen Strohballens, aber ich habe zumindest letztes Jahr mein Hochbeet mit Stroh auch mit angelegt. Also da habe ich versucht, so mehrere Schichten zu legen, quasi also nicht nur irgendwie Erde zu kaufen und reinzukippen, sondern das tatsächlich so ein bisschen in mehreren Schichten, so ein bisschen mit Grasschnitt und eben auch Stroh habe ich mir dann vom Landwirt hier geholt, so ein paar bisschen frisches, möglichst unbelastetes von irgendwelchen Spritzschutzmitteln Zumindest hat er mir das gesagt, dass es das ist. Also Stroh kann man durchaus im Garten auch benutzen und nicht nur für die Meerschweinchen.
Ja, also das mache ich ehrlich gesagt auch, dass ich das Stroh verwende, aber ich nehme es eher als Mulchmaterial, weil gerade im Sommer hier bei uns in Unterfranken, da ist ja mit Rasenschnitt immer sehr mau. Und dann nehme ich auch von bekannten Landwirt, Nebenerwerbslandwirt, da lasse ich mir immer so kleineren Strohballen geben und den verteile ich dann auch. Oder man sagt ja auch so traditionell unter Erdbeeren, dass man das dann auch auslegt, dass die Früchte nicht auf dem Boden liegen. Also Stroh lässt sich durchaus auch im Garten verwenden, ja, das ist richtig. Aber dann eher diese Pressballen und nicht die, also die kleineren, ja, und dann nicht dieses,
genau,
große, ja.
Dass es ein bisschen nachlässt mit der Energie in den Pflanzen, das haben Sie uns schon gesagt. Die Blütenpracht, die wir stellenweise noch erleben können, die lässt im Spätsommer allmählich ja auch ein bisschen nach. Sonnenblumen gibt es noch, ganz viele habe ich gesehen. Oft dieses Jahr fällt mir auf, monstergroß. Wir hatten es auch mal im Programm, so Rekordmaße, wirklich Sonnenblumen, die durch die Decke gehen, wenn denn eine Decke drüber wäre. Unübersehbar oft auf diesen Selbstpflückfeldern. Welche Blumen begegnen uns noch so beim Spazierengehen? Was ist jetzt so Ende August noch alles am Blühen?
Ja, es sind halt vor allem jetzt auch Pflanzen, die tiefere Wurzeln haben. Also Wegwarte zum Beispiel ist jetzt, also wenn man spazieren geht, aber jetzt, wenn man durch die Gärten geht, habe ich natürlich auch noch, fangen jetzt die ganzen Astern an. Das sind ja so diese Spätsommerblüher. Oder Echinazeen sind noch, die Sonnenhüte sind noch ganz gut. Die Rosen haben oft ihre zweite Blüte, die beginnt jetzt, also jetzt kommt noch mal so ein bisschen so diese Herbstblüte der mehrfach blühenden Rosen. Das ist eigentlich auch sehr schön. Wenn ich Sommerblumen ausgesät habe, so wie Schmuckkörbchen oder auch Zinnien, auch die profitieren eigentlich davon, wenn ich regelmäßig mir Sträuße schneide, dann wachsen die auch noch mal gut nach und bis zum Frost habe ich da eigentlich schöne Blüten dann auch. Aber das mit den Sonnenblumen, das ist eigentlich auch schön. Ich habe auch welche in meinem Garten, mehrfach blühende, oder nicht mehrfach, sondern verzweigte Blüten. Somit sind die nicht zu groß, diese Blütenköpfe, sondern etwas kleiner. Und die sind auch schon, die ersten sind auch schon ausgepult von den Vögeln. Also ich habe vor allem Stieglitz und Meisen da, die holen sich dann die Körner. Und das ist eigentlich auch ganz schön in so einem naturnahen Garten. Da lebt so alles so miteinander.
Also es gibt nicht nur Bienenweider, sondern es gibt auch Vogelweider.
Ja, genau. Es ist ganz wichtig, dass ich ja den Vögeln dann auch Nahrung in meinem Garten anbiete. Dann fühlen die sich wohl. Die Vögel brauche ich nämlich dann vor allem auch im Frühjahr, wenn ich zum Beispiel Frostspanner oder andere Räubchen habe. Da sind dann die Vögel auch da, gerade die Meisen oder Blattläuse. Die holen sich dann auch gleich die ersten Schädlinge von meinen Pflanzen weg. Deswegen ist es gut, wenn ich wirklich so einen naturnahen Garten habe, wo ich Nahrung für verschiedenste Tiere anbiete und natürlich auch Unterschlupfmöglichkeiten.
Und apropos mein kleiner Miniteich, der sich in einem halben Weinfass befindet, aber wir haben noch andere quasi Vogeltränken ein bisschen verteilt im Garten, weil wir es schon auch gemerkt haben, die Vögel, gerade wenn es jetzt diese Dürreperioden hat und diese Hitzetage, wie wir sie ja auch hatten in den letzten Monaten, die wollen nicht nur was trinken, sondern die wollen durchaus auch mal baden zwischendurch. Also Wasser im Garten für Vögel ist auch eine sinnvolle Sache.
Auf jeden Fall Wasser. Sie haben schon gesagt, für Vögel, aber dann auch für die ganzen Insekten, also gerade Bienen und auch Wespen, die man vielleicht nicht so mag, aber so die ganzen Insekten, die gehen auch hin und brauchen auch die Feuchtigkeit. Das ist wichtig und da kann ich ja ganz einfache Maßnahmen, also gerade für die Insekten machen, dass ich einfach nur so einen Blumenuntersetzer nehme, ein paar Steinchen rein und dann mit Wasser auffülle, dann ertrinken die auch nicht. Oder wenn ich eben einen Teich habe mit Seerose, die Blätter, die sind ja auch, die liegen auf und haben immer so ein bisschen so einen Wassertropfen so auf ihrem Blatt. Und da gehen die auch gerne hin und holen sich das dann. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass ich auch mit Wasser ein bisschen im Garten was mache.
Sie hören die Gartensprechstunde heute am Freitag, den 29. August. Und unsere Gartenexpertin Isolde Keil-Vierheilig von der Gartenakademie in Veitshöchheim beantwortet ihre Fragen zum Thema Garten im Spätsommer oder im Frühherbst, je nachdem, wie Sie es betrachten wollen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wir sind so ein bisschen an der Sollbruchstelle. studio@br-heimat.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Dort können Sie hinschreiben und Ihre Fragen stellen. Wir werden sie dann versuchen, im Laufe dieser Stunde noch zu beantworten. studio@br-heimat.de. Ansonsten, es wird fleißig geerntet in Bayern, vom Hopfen angefangen. Wir haben ja schon öfter darüber berichtet in den letzten Tagen, jetzt auch hier bei uns. Ganz aktuell in Unterfranken, da werden die, ich glaube, Müller-Thurgau-Trauben geerntet für den Federweißen. Am Bodensee ist die Apfelernte angelaufen und gehört haben wir gerade eben, Frau Keil-Vierheilig, den Erdbeerwalzer. Die Erdbeeren an sich sollten aber schon abgeerntet sein jetzt, oder?
Abgeerntet ja, aber man kann jetzt gerade noch, wenn man jetzt freie Beete hat vielleicht, kann man noch ein paar Erdbeeren pflanzen. Das ist noch möglich, Beet vorbereiten für die eben die Neuanpflanzung, dass man da noch ein bisschen Kompost mit einarbeitet. Wenn man jetzt noch Jungpflanzen bekommt oder man hat selber Ableger gemacht von seinen Erdbeeren, dann kann man die jetzt ganz gut auf die Beete pflanzen. Bei den alten Beständen vom letzten Jahr, da ist wichtig, wenn man es noch nicht gemacht hat, dass man das alte Laub abschneidet, den Boden lockert, ein bisschen nachdüngt noch notfalls und wässert bei Trockenheit. Wobei, das ist ja jetzt gerade mal kurzfristig ausgefallen.
Das genau. Stimmt.
Und unkrautfrei halten ist ganz wichtig, weil die Unkräuter wachsen natürlich immer zu. Und das ist überhaupt eigentlich fürs ganze Jahr immer so ein Thema. Wenn ich irgendwas sehe im Garten, was ein Beikraut ist, was ich nicht möchte, dann bitte sofort rausmachen und am besten bevor es blüht, bevor es dann Samen ansetzt, weil sonst verbreitet sich es natürlich noch viel mehr.
Und kommt dann auch, um zu bleiben, sozusagen.
Ja, manche bleiben dann wirklich und deswegen ist schon gut, wenn man da wirklich rechtzeitig eingreift. Es ist noch ein wenig hin, aber selbst im Winter, wenn man in den Garten geht und sonst nichts macht, man findet immer irgendwelche Unkräuter, die einfach bitte rausnehmen.
Und Unkraut ist tatsächlich in Ihren Augen ein Unkraut und nicht ein geliebtes Wildkraut, was aber dann vielleicht doch in der Küche anwendbar wäre. Noch,
ja, oder? Das gibt's auch. Es gibt auch Wildkräuter, die sind vielleicht nur lästig oder einfach, oder es sämt sich aus. Im Grunde ist ja auch eine Ringelblume oder ein Schmuckkörbchen, wenn sich das Wild aussamt oder eine Akelei. Kann es für manche auch ein Unkraut sein. Sowas ist für mich ein Beikraut. Das darf da wachsen, wo es Platz hat, wo es nicht stört. Und da, wo es stört, kommt es halt raus. Aber es gibt auch wirklich Null-Toleranz-Unkräuter. Das wäre beispielsweise dieser rotblättrige Sauerklee. Mhm. Da kriegen wir auch immer wieder Anfragen, wo es dann heißt, oh, und den habe ich da drin und der blüht so schön. Ja, zu spät.
Kein Mitleid.
Nee, also das sind so Sachen, da gibt es kein Mitleid, weil das bringt man einfach auch nicht mehr raus. Und es sind halt so gemeine Sachen auch, die sind unterirdisch, dass sie sich verbreiten und aber auch über Samen. Also da wirklich gnadenlos.
Bei den Erdbeeren waren wir gerade, ja. Aber erntetechnisch gibt es ja auch noch andere Beerenarten, die tatsächlich jetzt zu ernten sind. Ich glaube, Sie haben in Ihrem privaten Garten auch relativ viele Beeren.
Ja, genau. Also bei mir sind jetzt die letzten Brombeeren da noch dran. Die sind jetzt aber gleich durch. Dann habe ich Herbsthimbeeren. Die profitieren natürlich auch immer wieder, wenn es mal regnet. Dann sind die Früchte einfach auch ein bisschen größer. Späte Zwetschgen hätten wir vielleicht noch. Ein Holunder habe ich im Randbereich. Der fängt auch langsam an zu färben. Aber was ich auch habe, das ist eine Aronia, also eine schwarze Apfelbeere. Die habe ich jetzt auch abgeerntet. Diese Früchte, die fangen dann an und schrumpeln langsam ein und kriegen wie so eine Bereifung. Dann sind sie auch erntereif und da sollte man auch schneller sein wie die Vögel. Wobei in dem Jahr, glaube ich, ist es nicht so problematisch. Aber im letzten Jahr gab es ja sonst kein Obst, weil das durch den Spätfrost immer, da gab es eben keine Ernte. Und dann sind die Vögel sogar an diese sehr herb schmeckenden Aroniabeeren gegangen. War für uns alle überraschend, weil wir das nicht gekannt haben eigentlich. Oder auch die Kornelkirsche, die leuchtet jetzt so richtig knallrot. Und wenn die sich ganz leicht löst und schon fast am Boden fällt und weich ist, dann ist die auch wirklich ganz toll. Wunderbare Säure, viel Vitamin C. Also ist auch was Feines, ja.
Und die Aronia-Beere und alles, was man aus ihr machen kann, das ist ja auch ein ganz wertvolles Antioxidant.
Ja, genau, das zählt zu dem Superfood, praktisch was man im Garten hat. Also es ist wirklich ganz toll. Also wenn man jetzt sagt, ich probiere das jetzt, naja, also ist jetzt nicht, wo man sagt, es ist eine süße, wohlschmeckende Frucht, sondern da schmeckt man die Gesundheit, sage ich manchmal so.
Wobei ich neulich einen Aronia-Essig ausprobiert habe, das war auch eine schöne Kombination, fand ich.
Ja, das schmeckt auch ganz toll. Oder wenn ich jetzt auch einen Fruchtaufstrich mache, zum Beispiel Zwetschge mit Aronia, dann kommt es auch diese Säure da und in die Zwetschge, also das ist schon ganz, ganz toll eigentlich. Und hat ja auch eine super Farbe oder ins Müsli einfach mit rein.
Also Kornelkirschen, Pflaumen respektive Zwetschgen, Brombeeren, da habe ich immer gelernt, erst ernten, wenn die Früchte tief schwarz sind. Aber da kann man auch irgendwann auch mal zu spät sein.
Ja, also Brombeeren, überhaupt diese ganzen dunklen Beeren oder auch die blauen Weintrauben oder so, da haben wir oder auch die Herbstbeeren haben wir leider das Problem mit der Kirschessigfliege. Die Kirschessigfliege, das ist jetzt ein Tier, was wie unsere Obstmücke, sage ich mal, ausschaut. Das Problem ist nur, die hat, oder das weibliche Tier hat an dem Legestachel hat's wie so eine Säge dran und sägt damit auch intakte Früchte an und legt da
also
ihr Ei.
Also richtig mit krimineller Energie, das ist ja ganz schön.
Genau.
Säge.
Während
Säge
die normalen Obstfliegen ja an das Überreife gehen oder was schon ein bisschen verletzt ist. Und die Kirschessigfliege verletzt halt aktiv. Und das ist das Problem daran. Also wenn man zum Beispiel hingeht zu seinen Himbeeren und nimmt die in die Hand und dann ist sofort Saft in der Hand, da kann man davon ausgehen, dass wenn man ein bisschen nachschaut, dass da ganz kleine Maden drin sind, eben von dieser Kirschessigfliege.
Das heißt, da kann man sich nie sicher sein, auch wenn man geerntet hat, sollte man vielleicht seine Ernte nicht einfach in der Küche in der Schüssel stehen lassen, sondern eher der Kühlung zuführen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall in den Kühlschrank, dass sich das auch nicht so schnell weiterentwickelt. Das ist auch wichtig. Ich meine, wenn ich dann Fruchtaufstrich mache, dann passiert ja nichts. Also dann ist die ja eliminiert, sage ich jetzt mal.
Aber es ist schon. Zucchini habe ich mir auch noch zugelegt, das wollte ich jetzt noch einwerfen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was schief gehen kann. Die sind auch in meinem Hochbeet, da habe ich mich jetzt auch gefreut, dass ich die ernten kann. Sind alle faulig. Was mache ich da falsch?
Zucchini im Hochbeet kann eventuell auch sein, dass es der zu nass ist.
Schon der Fehler vielleicht?
Vielleicht, ja. Da kurz noch eine Frage, die Früchte faulig?
So bodennah wachsen und dann sind die erstmal gelb und dann freut man sich und dann schaut man einen Tag später drauf, ist die Spitze schon wieder so braun und dann kann man es ganz vergessen.
Ja, also das sind aber auch mehrere, also zum einen die Feuchtigkeit kann sein, dadurch, dass es auch bodennah ist, auf dem Boden aufliegt, also das könnte damit zusammenhängen. Es kann aber auch sein, ähnlich wie bei der Tomate, da gibt es ja diese Blütenendfäule, dass von da, wo die Blüte herkommt, dass es da das Faulen anfängt.
Genau, den Eindruck habe ich auch, dass da die Blüte angesetzt war und in dem Bereich, die fällt dann irgendwie mal ab. Ja, ich beschreibe es jetzt mal ganz laienhaft. Und dann an der Stelle geht es dann los mit dieser braunen Färbung.
Genau, und das kann eben sein, dass das unter Umständen Kalziummangel in der Frucht ist. Das kann man leider nicht aktiv irgendwie machen. Nur regelmäßig wässern, regelmäßig düngen. Ja, viel mehr ist eigentlich nicht. Oder was auch sein kann, wenn sehr viel Fruchtansatz da ist, dann werfen die auch ihre jungen Früchte ab. Das hat man häufig bei Tomaten oder bei Gurken und auch bei Zucchini. Also das könnte unter Umständen auch noch sein. Und durch Feuchtigkeit, dass es dann halt fault.
Ich habe mich ja verlagert von Brokkoli, weil mir da der Kohlweißling die ganze Ernte versaut hat letztes Jahr auf so kleine Cocktailgurken und Minisalatgurken. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden. Da kommt eine nach der anderen und da kann man sich jetzt auch freuen über Gurkensalat fast jeden zweiten Tag.
Ja, also Snackgurken, das sind ja diese kürzeren. Ich finde die auch absolut klasse, weil man einfach sehr viel ernten kann, ja. Und meistens braucht man ja gar nicht die Menge, sondern dann hat man immer täglich kleine, wirklich so zum Snacken, ja. Das ist echt gut.
Dann die Apfelernte haben wir schon erwähnt, die Profis sozusagen, die auch gerade im großen Stil ernten, gerade so im Bodenseeraum, die auch sagen, es wird vermutlich von der Menge her etwas weniger, dafür die Qualität etwas besser. Also die sind ja auch immer sehr abhängig davon, wie das Gartenjahr weiträumig so abläuft von den Regenmengen und von den Sonnenscheinstunden. Wenn wir im Garten Apfel ernten, da geht es ja auch um Birnen, beispielsweise hier bei uns. Wir haben ja auch sehr viele Streuobstwiesen in Franken, gerade in Mittelfranken. Bei den Äpfeln wird jetzt alles gleichzeitig reif oder sind es bestimmte Sorten, die jetzt Ende August zu pflücken sind?
Ja, also bei Äpfeln und auch bei Birnen, aber vor allem auch beim Apfel, da gibt es ja frühe Sorten, die sind ja absolut schon durch. Dann mittlere Sorten oder auch späte Sorten, die eher dann für die Lagerung besser sind. Das muss man einfach auch ein bisschen so selber, also wenn man jetzt die Sorte nicht weiß, dass man da einfach auch hingeht an den Apfel und schaut, wenn sich die Grundfarbe der Schale dann von grün auf langsam auf gelb umfärbt, dann muss man schon aufpassen. Und wenn man das so anhebt und sich dann der Stiel schon löst, ohne dass man reißen muss, dann ist eigentlich der Apfel auch pflückreif. Bei den späteren Sorten, da heißt dann auch Pflückreife nicht unbedingt Genussreife. Das heißt, der mag es eigentlich, wenn er ein bisschen lagert und dann wird er auch vom Geschmack her besser. Mittlere Sorten, also die, die man jetzt auch so erntet, sind selbst bei optimaler Lagerung, also nur begrenzt lagerfähig. Ich würde mal sagen maximal November, vielleicht noch Dezember. Aber wie gesagt, auch da muss einfach eine optimale Lagerung gegeben sein. Problematisch ist natürlich schon, dass jetzt auch sehr viel Obst von den Bäumen fällt. Vor allem wir hier auch im unterfränkischen Raum haben halt letztes Jahr nichts oder sehr wenig an Obst gehabt und dieses Jahr dafür sehr viel. Dann ist es so, dass auch da nicht unbedingt die optimalsten Qualitäten dann zu erwarten sind und auch bei der Lagerung nicht unbedingt, weil wir hatten es im Juli war es feucht, das war eigentlich gar nicht so schlecht, dann haben die nochmal zugelegt, aber dann hatten wir im ganzen August sehr große Hitze und auch Trockenheit und das hat jetzt auch wieder dazu geführt, dass einfach die Früchte dann auch eher abfallen. Und dann haben wir jetzt noch die Wespen dann dabei, die jetzt gerade in den letzten Tagen sehr stark auftreten. Und selbst die Bienen gehen dann an verletzte Früchte hin und holen sich da auch den Zucker dann mit.
Also ernten wollen nicht nur wir Menschen, sondern eben auch die Vögel. Wir haben sie schon erwähnt, bei den Sonnenblumen zum Beispiel, die Kirschessigfliege, die Fruchtfliegen und eben auch die Wespen. Da hat uns eine Zuschrift jetzt per E-Mail erreicht von der Irmgard. Die hat uns geschrieben und hat ihre E-Mail auch geschickt an unsere Adresse studio@br-heimat.de. Darf ich hier nochmal wiederholen. Sie schreibt, eigentlich hätten sie eine gute Apfelernte gehabt, aber die Wespen, ja, die stechen die Äpfel an und sie fährt leider viel zum Biomüll. Ärgert sich natürlich, denn die gibt auch noch andere Viecher, die krabbeln vom Stiel in den Kern, schreibt sie. Und sie hat schon viele in so ein Säckchen gewickelt, aber da kommen die dann auch rein. Gespritzt hat sie nichts, nur mal natürlich sozusagen mit der berühmten Brennnesseljauche. Und ja, es klingt etwas verzweifelt. Gibt es da überhaupt eine Lösung, schreibt die Irmgard.
Nee, eigentlich gibt es da keine direkte Lösung. Es ist halt oft so eben, dass das auch runterfällt und fault. Dann ist meist auch der Apfelwickler drin. Das ist ja dieser berühmte Wurm in der Frucht. Und da ist es schon gut, dass er auch das einsammelt, wo jetzt auch Früchte fallen, auch wenn die noch nicht komplett reif sind. Versuchen, so viel wie möglich auch zu verwerten, vielleicht auch Fruchtaufstriche draus machen mit anderen Obst zusammen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Aronia habe, dann kann ich da ein bisschen was mit rein tun. Apfelkuchen backen, ja. Also das Verwerten ist halt jetzt wichtig, bevor es fault. Das sollte man auf jeden Fall machen. Aber was halt auch ist, es war die ganze Zeit sehr heiß und trocken. Und wenn ich da dann natürlich Obst im Garten habe, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Wespen, die brauchen nicht nur den Zucker oder holen sich nicht nur den Zucker aus den Früchten, vor allem brauchen die auch Wasser. Also auch da wieder wichtig, dass ich Wasserstellen anbiete für die Tiere. Also das wäre schon auch wichtig. Und bei uns im Obstbaubetrieb im Stutl, also da unser Versuchsbetrieb, die haben momentan auch sehr große Probleme mit Bienen und Wespen und ernten deshalb auch die Früchte eher knappreif, bevor sie eben diesen hohen Zuckergehalt haben.
Eine Frage noch zur Insektenwelt. Es ist ja oft so, dass einem beides lästig ist. Bei der Biene sagt man aber, die ist ja noch, macht ja sinnvolle Dinge und sticht ja auch nur, wenn man sie quasi bedroht. Die Wespe nervt da schon mehr. Und ich habe auch schon Bekannte gehabt, die sagen, ja, wozu gibt es Wespen überhaupt? Das ist ähnlich wie mit Zecken. Die haben eigentlich überhaupt keinen Sinn in der Natur. Die machen nichts Produktives. Ein Insekt mit sehr schlechtem Image oder gibt es doch was Positives über die Wespe
ja,
zu sagen?
Ja, sicherlich schlechtes Image, weil man einfach sehr wenig über die Wespe weiß, aber die Wespe ist ja wie auch die Hornisse, die ist ja eigentlich im Grunde nur eine große Wespe, die sind auch sehr wichtige Nützlinge im Garten, weil die halt auch im Flug fliegen und anderes Getier auch fressen oder und sammeln oder die holen sich auch Raupen zum Beispiel, Schadraupen im Frühling, um damit ihre Brut zu füttern und so. Also die Wespen sind schon sehr wichtig auch. Und ohne die Wespen würden wir sehr viel mehr andere lästige Insekten und Fliegen und so auch haben. Also die brauchen wir schon ganz wichtig. Und es ist halt so, die sind jetzt fertig mit ihrem Nestbau und gehen jetzt halt dann raus und verlustieren sich da ein bisschen. Und deswegen treten die jetzt verstärkt auf. Die gibt's vorher auch, aber da merken wir sie eigentlich nicht so.
Also ein kleines Plädoyer für die Wespe, damit wir auch Gerechtigkeit walten lassen im Garten. Wir haben gehört, stetig verblühtes bei Sommerblumen weg, dann runtergefallenes Obst bitte aufräumen oder was die Äpfel angeht, möglichst schnell verwerten, zu was auch immer. Eine andere Lösung gibt es nicht. In Veitsöchheim ist die Gartenakademie zu finden an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, bei der Sie auch schon, Frau Keil-Vierheilig, einige Jahrzehnte tätig sind, oder?
Ja, mittlerweile sind es jetzt 30 Jahre, dass ich an der Bayerischen Gartenakademie bin. Ja, uns macht aber nach wie vor sehr viel Freude.
Und beim Hubert, unserem Vorgänger oder Ihrem Vorgänger, sind Sie sozusagen buchstäblich in die Schule, in die Lehre gegangen.
Ja, das ist richtig. Der Herr Siegler, der war mein Lehrer an der Technikerschule eben in Veitsöchheim und da hat er Obstbau unterrichtet. Ja.
Ja, apropos, wir haben noch einige Fragen zum Thema zugeschickt bekommen. Jetzt geht es nämlich langsam los mit unseren Hörerfragen. Das finde ich sehr schön. Ich wollte noch eine vorschalten und zwar meine persönliche Frage heute an Sie. Da geht es um den Sommerflieder.
Ja.
Den haben wir gepflanzt bzw. neu eingesetzt, um auch den Schmetterlingen was zu bieten. Jetzt haben wir uns vielleicht fehlleiten lassen, weil man kennt ihn auch als Schmetterlingsstrauch. Ist das tatsächlich was der Natur, was dem Garten nützt, dieser Sommerflieder?
Also er nützt auf jeden Fall uns, weil er einfach wunderschön ist. Und er zieht wirklich auch Schmetterlinge an. Und da sieht man auch ganz unterschiedlichste Schmetterlinge an diesem Schmetterlingsstrauch. Also von daher ist er auf jeden Fall nützlich. Er hat keinen Pollen, aber er hat Nektar. Und dadurch, dass die Blüten ja so lang sind, kommen da auch die Schmetterlinge eben mit ihren langen Rüsseln da rein und holen sich den Nektar raus. Also von daher, das ist auf jeden Fall was. Ja, sicherlich, manche sagen jetzt, oh Gott, das ist ja was Invasives, das darf ja gar nicht mal gepflanzt werden und so.
Der kommt gar nicht von hier, ne?
Ja, das ist nämlich das auch, das ist ja immer das Nächste, das ist dann so diese, die so ganz streng auf nur auf heimische Sachen und so.
Mhm.
Ja, aber meine persönliche Meinung oder auch die Meinung meiner Kollegen ist, ein Garten ist ja auch ein Ausdruck von einem selbst. Und ein Garten, der kann, oder das ist eine gestaltete Sache, eine gestaltete Natur. Das, und von daher hat auch eine gefüllte Rose oder eben ein Schmetterlingsstrauch hat da auch eine Berechtigung, in einem Garten zu sein. Was natürlich schon ist, es gibt Sorten, die auch aussamen und sich dann dadurch verbreiten. Das ist ja eben das, wo man sagt, der ist invasiv, der verbreitet sich. Aber das kann ich auch lösen, indem ich jetzt, wenn die abgeblühten Blütenstände da sind, dass ich die abschneide und dann eben entsorge. Damit ist schon mal keine Möglichkeit, dass er sich aussamt. Und von daher würde ich den auf jeden Fall lassen.
Und wie ist es mit den Zweigen? Also schön schaut er ja schon aus, aber irgendwie schaut er jetzt bei uns gerade so ein bisschen stachsig aus. Also die Zweige gehen so in alle Richtungen. Bindet man die dann ein bisschen zusammen? Oder?
Nee, also eigentlich lässt man den so wachsen. Das ist so seine Natur, dass er einfach sehr locker aufgebaut ist. Der wird dann auch recht, kann mit den Jahren auch sehr groß werden. Ich schneide ihn im Frühling zurück, also meistens so März, April eigentlich. Da schneide ich ihn aber sehr stark zurück, weil aus diesen verbleibenden Augen dann auch sehr lange Triebe kommen, die dann endständig diese tollen, großen Blütenrispen haben.
Also da muss man auch keine Scheu haben, der erholt sich schon auch ordentlich
ja, auf jeden Fall.
Schnitt.
Da ist man dann immer ein bisschen entsetzt, wo man denkt, Gott, da ist ja gar nichts mehr dran, aber der kommt, unheimlich kommt er wieder. Und je stärker ich eigentlich zurückschneide, umso länger werden diese Triebe und umso größer sind diese Blüten. Also das sollte man schon machen. Was man jetzt machen kann im Herbst oder Winter, wenn er sehr ausladend ist, dass man ihn einkürzt, aber diesen eigentlichen Schnitt dann auf so 30 bis 50 Zentimeter vom Boden weg oder so, das mache ich dann eigentlich erst so im Februar, im März, April.
Wir sind bei den Sträuchern gerade. Da schreibt uns die Annemarie per E-Mail und bezieht sich auf die letzte Sendung, auf die Übergabesendung sozusagen von Anfang August. Sie hätten da einen Strauch erwähnt, der winterhart und von Dezember bis März weiß blüht und nach Zitrone duftet. Und da möchte die Annemarie wissen, weil sie würde ihn gern pflanzen, wie der heißt. Können
ja,
Sie sich noch erinnern?
Ja, das ist Lonicera purpusii oder purpusii.
Okay.
Genau.
Das war doch ein ganz besonderer deutscher Name auch noch dazu.
Ja,
wie hieß denn der?
Das
kann ich mich auch dran erinnern.
Gerade mal irgendwie so wie Duftgeißblatt oder irgendwie so. Ich schaue jetzt mal.
Die Winterduft-Heckenkirsche.
Genau, ja.
Oder? Ja.
Ja, sehr gut. Genau.
Gottes Willen, ja, mein Gedächtnis funktioniert noch. Die Winterduft-Heckenkirsche. Da hat sich die Edith damals auch sehr beeindruckt gezeigt, weil sie das, glaube ich, auch noch nie gehört hat.
Ja, aber das ist wichtig, eben Lonicera purpusii, das ist der botanische Name und dass man danach dann schaut.
Lonicera purpusii.
Ja,
damit ist die Frage von Annemarie beantwortet. Ich danke auch für alles, was bisher noch so reinkommt. Wir haben jetzt kurz die 11 Uhr Nachrichten vor uns und danach werden wir uns durch Ihre Fragen weiter durcharbeiten, werden sie abarbeiten hier bei uns in der Gartensprechstunde bei BR Heimat. Habe die Ehre. Nochmal unsere E-Mail zum Mitschreiben und als Anregung für Sie: studio@br-heimat.de. Würde mich freuen, wenn Sie auch nach den 11 Uhr Nachrichten weiter bei uns mit dabei sind.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg. Willkommen zur zweiten Stunde unserer Gartensprechstunde bei Habe die Ehre. Für unsere Garten- und Naturschwerpunkte haben wir ja seit Anfang August eine neue BR Heimat Gartenexpertin, Isolde Keil-Vierheilig. Sie hat quasi im Laufe unserer letzten Sendung schon schrittweise die Nachfolge von Hubert Siegler angetreten, den wir schon erwähnt haben, unseren langjährigen Gartenexperten, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, und Isolde Keil-Vierheilig gibt zum ersten Mal im Monat alleine heute die Gartentipps. Wir haben schon einige Fragen beantwortet. Sie können auch weiter welche schicken. Unser Garten im Spätsommer, wir haben Ende August. Was ist da alles zu tun und was können wir vielleicht auch genießen zur Erntezeit? Unser Thema heute bei BR Heimat, habe die Ehre, in der Gartensprechstunde mit Isolde Keil-Vierheilig von der Gartenakademie in Veitshöchheim. Und geschrieben hat uns die Hannelore aus Luhe-Wildenau, und da kommen wir jetzt von den Sträuchern, Frau Keil-Vierheilig, zu den Büschen. Sie schreibt nämlich, sie hat einen Feigenbusch seit letztem Sommer im Garten angepflanzt. Ab Juli explodieren da förmlich die Fruchtbildungen in verschiedenen Größen und einige Feigen sind immer zu ernten, und sie hat folgende Frage: Kann oder muss man sogar die Früchtchen, die meistens so als 4 bis 5 Stück an einem Fleck wachsen, auch irgendwann ausbrechen?
Also ich kenne es jetzt eigentlich nicht, dass die so wie so ein Büschel dann hängen. Ich würde es aber fast machen, wenn das zu eng beieinander ist, dass man vielleicht einzelne dann rausnimmt, dass sich dann die andere, die verbleibende, dann auch groß entwickeln kann. Also wie gesagt, ich kenne es jetzt nicht, aber ich würde es jetzt ähnlich wie beim Apfel oder so auch machen. Das sagt man ja auch, man lässt eine stehen oder zwei und die restlichen macht man weg, die schönsten, dass man die eben stehen lässt. Genau, Also das.
Die Feige hat die Hannelore schon seit 10 Jahren, mhm, schreibt sie, zuerst im Topf und dann zum Überwintern in die Garage gestellt. Und da wurde sie bisher auch immer zurückgeschnitten. Sollte sie jetzt erst im Frühjahr wieder zurückgeschnitten werden oder ist das jetzt auch was für den Spätsommer?
Mhm. Also die Feige ist ja, muss man sagen, wirklich eine Gewinnerin des Klimawandels, sodass sie eben, mhm, auch, wie jetzt hier in der Oberpfalz, auch im Freien wachsen kann. Und das zeigt sich ja auch erst als Kübelpflanze jetzt draußen und trotzdem starkes Wachstum mit Fruchtansatz. Auf jeden Fall erst im Frühjahr zurückschneiden, wenn es denn sein muss. Also man muss nämlich eine Feige auch nicht zurückschneiden. Es wird wirklich ein riesengroßer Busch, kann das werden, mit ganz vielen Früchten dran. Mhm. Und vor allem deshalb auch, wenn dann überhaupt im Frühling, weil wir wissen nicht, wie der Winter wird. Mhm. Es kann nämlich sein, dass der Winter doch so stark ist, dass die Feige auch zurückfriert. Das macht der Feige aber im Grunde nicht viel aus, weil die kommt von unten wieder komplett neu nach, wenn eben im Wurzelbereich das alles geschützt ist. Da käme jetzt vielleicht sogar ein bisschen wieder das Stroh zum Einsatz,
ja,
was wir
genau
vorhin schon hatten. Mhm. Also ich mache das nämlich auch. Ich habe auch eine Feige in meinem Garten stehen und da mache ich immer unten dran, wenn es dann so Januar oder so Februar, wo es dann eigentlich wirklich, da wird es ja eigentlich bei uns zumindest eigentlich erstmal kalt, also richtig kalt. Und da, mhm, mache ich dann so ein bisschen locker Stroh außenrum oder so ein bisschen leicht erhöht, sodass so ein paar Knospen eben nicht abfrieren können bei der Feige. Und dann treibt die auch wieder gut aus. Und deswegen, also wenn Schnitt nötig sein sollte, aus Platzgründen oder so, würde ich es auf jeden Fall erst im Frühling machen. Weil dann, mhm, sehe ich auch, was vielleicht auch zurückgefroren ist, was ich sowieso wegschneiden muss.
Aber wenn wir schon beim Schnitt sind, obwohl wir die erwähnten Apfelbäume oder auch die vielen Beerensträucher im Sommer als ja noch fruchtbringend betrachten, ist auch da ein Rückschnitt dann sinnvoll jetzt?
Also man kann zumindest jetzt die Beerensträucher zurückschneiden, die ja abgeerntet sind. Das ist eine Möglichkeit, also wäre das eben, oder man macht es ja häufig direkt dann zur Ernte auch, Stachelbeeren oder Johannisbeeren, hm, kann man jetzt auch noch machen. Oder auch die Sommerhimbeeren, die sollten, wenn die abgeerntet sind, ja schon länger und die werden ja jetzt auch braun, die Triebe auf jeden Fall möglichst schnell dann auch rausnehmen, dass Krankheitserreger sich da auch nicht an die frischen Triebe ansetzen können. Also das wäre eigentlich schon wichtig, dass man da dann ein bisschen auch auslichtet.
Ja. Und dann eben nicht nur die Spitzen, sondern so die ganzen Ruten abschneiden.
Die ganzen, oder? Ruten, Boden eben dann abschneiden. Genau, alles, was abgetragen ist eigentlich. Also abgetragen heißt, wo keine, mhm, Früchte mehr dann dran sind. Ja.
Und setzt man mit diesen Schnittflächen nicht auch, das sind ja, habe ich mal im Biologieunterricht zumindest gelernt, ja auch immer Wunden, die man der Pflanze zufügt. Also können da nicht auch Krankheitserreger dann, ja, leichter eindringen?
Deswegen sollte man es möglichst jetzt dann auch bald machen oder dann im Ausgangswinter wäre die Alternative. Und es ist auch wichtig, dass die, also wenn ich jetzt an einem Baum zum Beispiel schneide, so allgemein als Schnitt, dass ich da halt keine waagrechten Schnitte habe, sondern so, dass auch Wasser ablaufen kann. Was natürlich jetzt bei einem Beerenstrauch nicht das Problem ist. Wichtig, mhm, ist halt, dass ich nicht unbedingt bei großer Nässe schneide, sondern dass ich bei Trockenheit schneide, dass ich meine Schnittwerkzeuge immer wieder desinfiziere, damit ich auch keine Krankheitserreger übertrage, die vielleicht an dem Stamm sind oder so. Aber mehr eigentlich nicht. Und es ist halt auch wichtig, dass das zu einer Zeit passiert, wo die Pflanze das auch gut verträgt. Jetzt im Sommer, da überwalzt es auch noch ein bisschen oder, mhm, kann besser mit diesem Schnitteingriffen zurechtkommen. Und es ist ja auch wichtig, dass ich auslichte, eben wenn ich jetzt so Beerensträucher habe, weil dann kommt mehr Luft und Licht auch hin und die Neutriebe haben dann wieder mehr Möglichkeit, sich zu entfalten. Und das ist ja eigentlich das Wichtige. Ich will ja gesunde, neue Triebe dann haben.
Ich habe auch schon gehört, dass man sich nach dem Mond richtet beim Schneiden. Ist das Esoterik oder ist da was dran?
Also ganz ehrlich, wir machen, wenn die Arbeit anfällt und wenn es das Wetter erlaubt. Mhm. Aber ich habe auch eine Bekannte, die macht es und ja, sie hat gute Erfahrungen damit. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist so ein Dogma, dass man das machen muss, sondern wer gute Erfahrung damit hat, dann soll er es weiterhin machen. Aber wir schaffen es einfach aus Zeitgründen oft auch gar nicht. Hm.
Und bei den Apfelbäumen ist es ja doch so, das weiß ich zumindest von früher, wenn der Baum gar nicht beschnitten wird, dann ist er dann eben irgendwann zu dicht. Und gerade das ist dann wieder etwas, wo er krankheitseinfälliger wird.
Genau, das ist richtig. Weil Sie jetzt gerade Apfelbaum oder so ansprechen, es ist so, man muss versuchen, schon von der Pflanzung aus den Baum zu erziehen. Weil je später das ist, umso problematischer wird das Ganze. Und dann schneidet man irgendwas weg und dann bilden sich ganz viele Wasserschosser, was dann sehr dicht wird. Also das will man eigentlich auch nicht, sondern ein gemäßigter Schnitt regt auch den Baum dazu an, nur mäßig zu wachsen, also so Wildwuchs zu treiben. Und es ist schon auch wichtig, dass ich auslichte, dass der Baum Luft hat, dass eben das, ja, dass eben Krankheitserreger sich nicht ausbreiten können, weil Krankheitserreger oder viele, diese Pilze, die brauchen halt Feuchtigkeit. Und wenn ich irgendwas luftig habe, dann trocknet schnell ab und dann haben die Pilze kaum Chancen.
Und wie erkenne ich, welche Äste ich schneiden sollte? Also ich habe mal beim Obst- und Gartenbauverein gelernt, dahin schauen, wo die Flechten drauf sind und eher eben die älteren Äste nehmen.
Also wenn man jetzt, weil das ist jetzt gerade ein gutes Beispiel. Ich hatte jetzt auch bei den Gartentelefonanfragen, bei uns kann man ja auch eine E-Mail schicken. Also das, ich mache jetzt gleich mal einen kurzen Werbeblock auch für uns.
Sehr gerne, natürlich.
Und zwar, wir von der Bayerischen Gartenakademie, wir bieten ja das Gartentelefon an, wo Sie sich Montag und Donnerstag bei uns persönlich am Telefon beraten lassen können. Oder aber Sie schicken uns eine E-Mail und an diese E-Mail können Sie auch Bilder anhängen. Und das ist für uns, für die Beratung oftmals auch leichter. Unsere E-Mail-Adresse ist baypsilon.gartenakademie@lwg.bayern.de.
BR Heimat, habe die Ehre. Und dann kommen wir auch gleich auf die Blumen zu sprechen. Heute in der Gartensprechstunde mit Isolde Keil Vierheilig. Und es geht bei uns um Ernten, Ernten, Ernten. Das ist das Stichwort jetzt für Ende August. Wir haben über Zucchini gesprochen, über die Brombeeren, die Herbsthimbeeren, die späten Zwetschgen, den Holunder, die Aronia und die Kornelkirsche. Aber es geht eben auch darum, um die Blumen zu genießen. Wir können auch die Blumen nicht nur genießen, sondern wir können sie auch vermehren jetzt in dieser Zeit. Was würden Sie da vorschlagen, Frau Keil Vierheilig?
Ja, also wer jetzt so draußen im Garten zum Beispiel Schmuckkörbchen hat, also diese Cosmee oder Ringelblumen oder auch Saatdahlien, Jungfer im Grünen, also all das hat ja jetzt schon Samen gebildet, dass ich das kann ich jetzt sammeln auch. Entweder, dass ich es dann jetzt gleich schon irgendwo ausstreue, oder aber, dass ich es aufhebe und dann im Frühling neu ansähe, entweder direkt im Garten oder auch vorziehe an der Fensterbank. Für solche Sachen habe ich jetzt eben eigentlich eine gute oder ist jetzt eine gute Zeit. Wichtig ist halt auch, ich gehe jetzt gerade drauf ein, weil es gerade mal geregnet hat, sollte natürlich alles trocken sein. Das ist ganz wichtig, dass es eben jetzt auch nicht schimmelt. Was man natürlich jetzt auch machen kann, was jetzt optimal ist, wenn ich Beet- und Balkonpflanzen vermehren will. Also meine
Fuchsien
zum Beispiel oder die Lieblingsgaranie, die da dasteht. Oder, oder auch dieser Strauchbasilikum, der ja auch sehr groß dann auch wird. Das kann ich jetzt alles über Stecklinge vermehren, weil diese jungen Triebe, die sind fest, aber sind noch nicht verholzt. Und das ist genau die richtige Zeit eigentlich, dass man das jetzt macht. Die sind immer so weich, dass sie so lapprig sind, sondern wirklich schon fest. Und dann nehme ich mir meistens eben Kopfstecklinge, also von den Trieben die oberen 10 cm etwa, schneide es dann ab, entferne noch das untere Blattpaar. Und ich muss auch schauen, dass keine Blütenknospen mehr drin sind. Die muss ich natürlich dann auch raus, weil sonst würde die Kraft in die Blüte noch gehen. Und ich möchte aber ja, dass die Pflanze Wurzel bildet. Und dann kann ich das entweder einfach in ein Glas mit Wasser stellen. Da sehe ich dann auch sofort, wenn sich Wurzeln bilden. Oder was ich auch machen kann, dass ich es in so Aussaaterde oder so Blumenerde mit Sand gemischt, dass ich es da eben in so Töpfchen gleich reinstecke, mal feucht halt und dann so eine Glassichthaube oder so eine Brotzeittüte oben drüber mache, so eine durchsichtige. Und dann sehe ich schon, da bilden sich auch kleine Wassertropfen dran. Also es ist erhöhte Luftfeuchte. Da muss ich nur drauf aufpassen, dass es nicht zu viel wird, dass die Pflanze dann schimmelt. Aber somit langt es eigentlich mit einmal kurz angießen und dann funktioniert es auch, dass die mit der Zeit Wurzeln bildet. Aber egal, wie ich es jetzt mache, aber jetzt ist echt eigentlich eine ganz gute Zeit dafür.
Ja. Mhm. Stichwort Tomaten vielleicht noch. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Tumbling Tom. Das sind so Buschtomaten mit kleinen Cocktailfrüchtchen, sofern sie also nicht aufplatzen. Ist das auch sehr schön. Ich habe auch so einen Satz alter Tomatensorten geschenkt bekommen. Da bin ich gerade ein bisschen am Experimentieren und ist ganz spannend, was dabei herauskommt. Aber wir können bei Tomaten zum Beispiel auch Saatgut sammeln. Allerdings, ja, das geht nur mit unterschiedlichen oder ganz bestimmten Sorten.
Ja, genau. Also bei den Tomaten das geht. Ich muss aber wissen, ob es Samen echte Sorten sind. Also von daher ist es wichtig, wenn ich einfach schon mal weiß, was ist meine Mutterpflanze, ist es oder welche Sorte das ist. Und ja, dann muss man einfach ein bisschen recherchieren, ist die Samen fest oder ist es eine F1-Hybride? Weil ja, F1 heißt, das habe ich ganz definierte Elternteile, die dann diese gleichmäßigen jungen Pflanzen dann hervorbringen. Und da weiß ich auch, was da rauskommt. Und die haben halt, also in der Regel nimmt man dann auch Pflanzen, die besonders gute Eigenschaften haben, die besonders krankheitsfest sind oder die vom Ertrag sehr gut sind. Also oder von der Fruchtform besonders. Also solche Sachen, da muss man halt drauf aufpassen. Wenn ich eben F1 habe, kann ich keine nachpflanzen oder nachziehen aus Samen, weil das ist sonst eine Überraschungspackung. Also es wird zwar eine Tomate, sage ich mal, aber ob die dann dieselbe Farbe hat oder ob die krankheitsanfällig ist, das weiß ich nicht. Es gibt aber auch samenfeste Sorten, deren Erbgut recht stabil ist und die auch sich ganz gut damit weiter vermehren lassen. Also da gibt es auch verschiedene Firmen, die zum Beispiel sehr gute samenfeste Sorten anbieten und von denen kann ich dann auch für die nächsten 2-3 Jahre vielleicht, kann ich dann davon wieder Samen auch verwenden, von den gut ausgereiften Tomaten. Also da nehme ich auch keine Tomate, die so die allerletzte ist, sondern ich schaue, dass eine wirklich ist, die gut ausgereift ist, die keine Krankheiten hat und die nehme ich dann. Und dann ist es auch ganz easy, dann tue ich einfach so die. Also so machen wir das bei uns zumindest auf der Arbeit ganz einfach. Wir nehmen die raus und schmieren die so auf ein Zewa-Tuch oder auf so ein Küchentuch einfach so ein bisschen aus, weil das ja ein bisschen so galertartig ist. Das drückt man aber einfach nur aus. Lassen es trocknen, klappen es zusammen, schreiben noch die Sorte drauf und dann wird es bis nächstes Jahr verstaut. Also wir machen es ganz einfach, kann man wohl auch sehr aufwendig machen. Ja. Aber das Einfache funktioniert auch.
Man kann auch weniger ist mehr immer als Grundsatz darunter schreiben, vermutlich. Ja. Bei der Tomate ist es ja auch ähnlich. Das kann man sehr aufwendig machen mit Überdachung und in der Zucht sowieso oder im Gießen kann man auch viele Fehler machen. Der Tomate kann man es eh irgendwie nicht recht machen. Ja, entweder von oben Wasser ist schlecht, von unten zu viel. Dann habe ich ja schon gesagt, die Cocktailtomaten neigen dann zum Aufplatzen. Das ist auch, glaube ich, ja auch was möglicherweise mit starker Hitze oder Dürre zusammenhängt.
Genau.
Dass die Tomate dann im Endeffekt nicht mehr größer werden kann, weil sie schon zu fest ist.
Ja, genau, das ist richtig. Also gerade dieses Aufplatzen, das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen eigentlich gehabt. Es ist ja so, dass die Tomate dann doch, gerade wo es so heiß und trocken ist, die bildet halt auch eine kräftigere Schale, sag ich mal. Und dann kommt aber viel Feuchtigkeit von unten und dann platzt das. Die kommt einfach damit, also die will wachsen, kann aber nicht und dann reißt sie auf. Also gerade diese ungleichmäßige Feuchtigkeit oder auch hohe Luftfeuchte kann das auch sein, die dann plötzlich kommt. Dann ist eben die Gefahr von dem Platzen. Und das ist halt auch ein bisschen sortenabhängig. Manche Sorten platzen sehr leicht. Und andere, da ist so gut wie gar nichts eigentlich. Oder der Grünkragen, das ist auch wieder so eine Sache, kennen Sie vielleicht auch, dass manche Tomatensorten obendran so einen grünen, festen Kragen gebildet haben. Auch das ist sehr sortenabhängig, manche sind da prädestiniert dafür und andere so gut wie gar nicht. Und das hängt vor allem auch mit starker Sonneneinstrahlung und Hitze zusammen. Das ist aber jetzt nicht weiter problematisch beim Ernten. Ich schneide es halt großzügig weg. Es ist ja keine Krankheit, es ist eine physiologische Störung, wie man sagt.
Genau. Gut, dann lassen Sie uns von den Tomaten wieder zu den Blumen zurückkehren. Ja. Wir haben ja schon erwähnt, zweite Rosenblüte zum Beispiel oder auch die Schmuckkörbchen haben Sie mehrfach erwähnt. Wir können Blumensträuße mit Dahlien machen. Und dann gibt es noch eine sehr schöne Blume, wie ich finde auch. Die ist so, ja, blaues Insektenwunder könnte man sie auch nennen. Das ist auch etwas, was mit einer Frage zusammenhängt, die uns der Rudi Stieber geschickt hat. Da geht es nämlich um die Wegwarte. Und der Rudi, der hat, wie so viele Leute, nicht so viel Zeit für seinen Garten, aber er hätte gerne eine solche Wegwarte. Wie gelingt ihm das?
Also die Wegwarte, das ist ja wirklich eine sehr genügsame Pflanze. Nicht umsonst sieht man sie auch an Wegesrändern einfach stehen, weil die bildet halt sehr tiefe Wurzeln und damit kann die auch von ganz unten sich noch ausreichend mit Feuchtigkeit versorgen. Also ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal kurz geguckt. Also man kann natürlich Samen sich kaufen. Man kann Samen versuchen auch zu sammeln, wenn man irgendwo Wegwarten findet, dass man da sich Samen mitnimmt und in den Garten mit reinstreut. Es gibt aber auch Staudengärtnereien, die auch die Wegwarte als Pflanze anbieten. Macht vielleicht auch Sinn, dass man das mal ausprobiert, weil ja auch nicht in jedem Garten immer alles wächst. Und okay, der Herr Stieber sagt, er hat wenig Zeit. Das ist, glaube ich, für die Wegwarte schon mal ganz gut, weil da ist eben auch oft weniger mehr. Mhm. Und man will ja auch so einen naturnahen Garten haben. Und ich würde dann die auch pflanzen und vielleicht auch gar nicht mal so viel machen, angießen, sodass sie ja einfach einwurzelt und dann sich selber überlassen. Und dann merkt man schon, passt ihr der Boden oder passt ihr der Standort? Mhm. Ja.
Also sie blüht nicht nur wunderschön Sachen blau, sondern sie ist tatsächlich auch ein Insektenmagnet. Das muss man ja noch dazu sagen.
Ja, auf
jeden
Fall.
Also er tut
Fall
auch was Sinnvolles damit.
Ja, also auf jeden Fall in so einem naturnahen Garten macht es durchaus Sinn. Und manchmal ist auch in so Blumenmischungen oder so, wenn man so Wiesenansaaten hat, sind oftmals auch Samen davon mit drin dabei. Und das ist ja dann auch so, dass sich das mit der Zeit dann auch verbreitet. Wenn es ihr gefällt, dann bleibt sie auch da. Und die Empfehlung zum Beispiel ist ja auch, wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte jetzt aus meinem Rasen, weil der ist eh nicht grün und da habe ich ja sehr viel Arbeit, das will ich pflegeleichter machen, dann ist ja auch die Empfehlung, zum Beispiel eine Blumenwiese anzulegen. Und dann sagen wir aber, machen Sie es nicht mit Ihrem ganzen Rasenstück, sondern fangen Sie einfach mal klein an. Weil einfach Samen draufstreuen und dann wird es schon, das funktioniert eben nicht. Sondern dass man dann sagt, okay, man nimmt, macht sich einen Kreis oder irgendwie ein, ja, oder so ein Trapez oder irgendwas rein, gräbt es dann um, eventuell etwas abmagern, ein bisschen Sand noch mit rein, Unkräuter raus und dann mache ich diese Saatgutmischung rein, diese mehrjährige und die mit der Zeit, wenn ich dann meinen Rasen auch weniger mähe, wird sich das auch verbreiten, diese Blütenmischung.
Heute habe die Ehre im Zeichen der Gartensprechstunde mit Isolde Keil-Vierheilig von der Gartenakademie in Veitshöchheim. Und apropos Biene, Frau Keil-Vierheilig, wir haben auf der Terrasse einen Strauchbasilikum stehen, den haben wir heute auch schon kurz erwähnt. Mhm. Der blüht nicht nur jetzt in diesen Tagen nochmal so richtig, obwohl er auch schon nachlässt, aber die Bienen, unglaublich, die summen da drum herum. Also das ist ein richtiger Bienenweider.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ja ganz viele tolle Bienenweiden eben auch. Gerade bei den ganzen Kräutern ist es ja auf jeden Fall, dass man da, und die kann man ja auch wunderbar in den Garten einfach mit integrieren und dann ernte ich halt immer nur die Hälfte und die andere Hälfte lasse ich dann zum Blühen kommen und habe was für die Bienen und die anderen Insekten, ja.
Wo ich mich immer frage, wenn die da so rumsummen, ob die eine Biene, die gerade in so einer Blüte drin war und weggeflogen ist, der anderen sagt, du, da war ich schon, brauchst nicht mehr hin. Oder ob die quasi immer wieder testen und sagen, ist vielleicht doch noch was übrig geblieben. Oder gibt es da eben eine Absprache, damit das ein bisschen effektiver ist? Weil wenn jede in jede Blüte 10-mal reinfliegt, ist natürlich gar nichts mehr an Pollen vorhanden. Interessante Frage, oder? Also
ja,
ich habe auch noch keine Antwort drauf gefunden. Ich sitze immer nur so davor und denke ich mir, okay, wird jede Blüte nur einmal angeflogen oder kommunizieren die miteinander und sagen, du, da war ich schon, da brauchst du nicht mehr, habe ich gerade abgeerntet, so quasi.
Ja, also ich habe mal irgendwas gehört, dass es wohl auch mit dem Duft zusammenhängt, wenn das nichts mehr drin ist, dass dann der Duft wohl auch nachlässt und nicht mehr so anziehend ist für die Bienen und Insekten. Aber damit habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Die Biene wäre vielleicht noch was für nach meiner aktiven Zeit.
Ja, genau. Da kann man sowieso ganz eigene Sendungen drüber machen. Im August lässt das Wachstum der Pflanzen nach. Das haben wir ganz am Anfang unserer heutigen Gartensprechstunde schon gesagt. Ein gutes Beispiel ist da irgendwie für mich immer unser kleiner Rasen, der ganz schlimm ausschaut. Naja, ganz schlimm nicht, aber doch ziemlich viele braune Stellen hat tatsächlich. Wie ist es mit dem Rasen? Ist es jetzt auch die gute Zeit, den mal wieder zur Kräftigung zu düngen zum Beispiel?
Ja, das könnte man machen. Für einen Rasen nimmt man ja jetzt gerade eher dann noch so kalibetonte Dünger. Also das Kalium, das sorgt dafür, dass die Zellen in den Pflanzen kräftiger werden und dass er halt dann gut durch den Winter kommt. Ist jetzt auch günstig, weil es gerade mal geregnet hat, weil auf trockenem Rasen nützt auch kein Dünger. Allgemein, wenn man zum Dünger was sagen kann, ist Nährstoffe oder ein Dünger nützt nichts, wenn ich kein Wasser habe. Oft ist das Wasser wichtiger als dann der Dünger.
Und mir hat mal ein Gärtner gesagt, wenn Sie keinen Golfplatz betreiben, müssen Sie einfach damit leben im Sommer. Da gibt es einfach diese braunen Stellen, sonst müsste man den ja permanent und jede Nacht wässern, was ja auch nicht wirklich ökologisch ist.
Genau, also ein grüner Rasen macht die meiste Arbeit überhaupt, weil das hört man immer wieder, ja, ich habe da keine Zeit und dann mache ich halt einfach einen grünen Rasen hin. Nee, das ist mehr Arbeit als alles andere und ja, wie Sie schon sagen, man müsste eigentlich wässern. Also die Pflege ist unendlich groß. Mhm. Ja.
Und das Vertikutieren, das berühmte, das wäre auch noch möglich jetzt?
Das kann man eigentlich jederzeit, sage ich mal, machen. Was man jetzt machen kann auch, gerade wenn man jetzt leere oder so braune Ecken hat, dass man da mal ein bisschen durchgeht oder auch mit einem Eisenrechen das ein bisschen aufkratzt auch. Und dann könnte man jetzt, weil Feuchtigkeit da ist, könnte man auch nochmal nachsäen, weil der Boden ist noch warm. Okay. Und dann könnte man ein bisschen noch nachsäen mit dem Rasen. Ja.
Mhm. Manchmal steht man ja vor einem Gartenereignis wie der Ochs vom Berg, sage ich mal, und fragt sich, warum ich komme nicht weiter. Ein solches Problem hat auch die Elisabeth Duffner, die uns gerade noch eine E-Mail gerade geschickt hat vorhin zum Thema Brombeeren. Haben wir zwar schon besprochen, aber sie hat ein merkwürdiges Problem. Die Ruten, die Früchte tragen, die werden bei ihr braun und werden dürr und somit fällt die Ernte leider heuer aus. Es wachsen aber gleichzeitig immer neue Triebe nach. Was ist das für ein Problem? Können Sie da was dazu sagen?
Ja, also möglicherweise ist es die Brombeerrankenkrankheit. Das ist praktisch auch sowas wie die Himbeerrutenkrankheit, wo die ja auch dürr werden und dann absterben. Was auf jeden Fall wichtig ist, wenn sie jetzt schon merkt, dass diese Ruten auch so braun werden und dürr werden, wirklich jetzt sofort abschneiden, Boden eben abschneiden, dass die Krankheit sich eben nicht auf diese jungen Triebe dann ausbreitet. Und oft hat es wahrscheinlich angefangen, dass da so violette Flecken an diesen an den Ranken dran waren und die breiten sich dann halt aus und die zerstören dann das Gewebe und dann wird es dürr. Ja. Also auf jeden Fall nicht abschneiden. Und ich würde es auch nicht über den Kompost entsorgen, sondern in die Biotonne geben.
Wollte ich gerade sagen, oft ist ja, das ist ja mit den Buchsbaumtrieben auch, wo der Buchsbaumzünsler drin ist. Da hilft, glaube ich, nur tatsächlich das Verbrennen. Und die sollte man eben auch nicht über die Grünsammlung wieder dem Kreislauf zuführen.
Auch das, ja, ist richtig. Ja.
Viele Beete werden ja jetzt dann leer, wenn wir sie abernten und leere Beete kann man so lassen, wie sie sind. Man kann aber auch in Richtung Herbst und Winter schon mal denken und da was nachpflanzen.
Ja, es ist sogar gut, wenn man leere Beete wieder bestückt, also dass man sie eben nicht leer lässt. Das ist für das Bodenleben einfach gut, wenn sie bedeckt sind und auch Nährstoffe, die ja noch im Boden sind, werden dann nicht ausgewaschen. Deswegen leere Beete nachpflanzen. Zum Beispiel kann ich jetzt noch Endivien, Chinakohl, Zuckerhut, Radicchio pflanzen, also so diese ganzen Herbst- und Wintersalate, die jetzt auch von den kühleren Temperaturen und der möglicherweise größeren Feuchtigkeit des Herbstes auch noch profitieren. Aber es gehen auch noch Kohlrabi und Pflücksalate, die eigentlich relativ kurz immer auf dem Beet bleiben. Oder auch Radieschen, zum Beispiel Kresse kann ich machen. dass ich die aussähe. Oder Feldsalat, Spinat, also das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Sache. Und falls es wieder so mehrere Wochen so trocken bleibt oder hat längere Zeit trocken und sehr heiß, der Herr Siegler, den wir ja heute schon auch mehrfach angesprochen haben, der macht es immer, dass er dann auf sein Beet nach der Aussaat ein Gewebe legt, zum Beispiel einen alten Jutesack oder ein Vlies oder einen Vorhangstor, den er dann immer feucht hält, weil dann schwemmt dieses zarte Saatgut nicht weg, sondern durch diese Feuchtigkeit von oben kann das ganz wunderbar dann auch keimen. Und außerdem schützt es vor Verkrustung des Bodens, wenn ich da drüber gieße, und ja, die Keimung wird einfach gefördert. Wenn ich aber sage, ich will jetzt kein Gemüse dahin machen oder so, dann geht natürlich auch eine Gründüngung. Phacelia geht noch, der Gelbsenf, Ölrettich, Winterzottelwicke. Den Roggen kann ich sogar noch im Oktober machen, also da hätte ich sogar noch Zeit. Ich muss nur darauf achten, wenn ich viel mit Kohl arbeite in meinem Garten, dann lieber auf Phacelia gehen und nicht auf Kohlgewächse wie Senf oder Ölrettich.
Das heißt, das sind Nutzpflanzen, die man üblicherweise dann nicht erntet, sondern die man zum Beispiel unterpflügt.
Genau, die sind ja oft dann auch nicht winterhart, die frieren über den Winter ab, bleiben dann obendrauf liegen. Bis zum Frühjahr ist fast nichts mehr da. Und die arbeite ich dann einfach mit rein. Aber der Vorteil ist halt, der Boden ist bedeckt, die Wurzeln arbeiten, das Bodenleben wird gefördert, Nährstoffe eben nicht ausgewaschen. Das haben wir ja oft, wenn es dann sehr viel regnet im Herbst und dann noch Stickstoff vor allem drin ist, der wird ausgewaschen und das will ich nicht. Und so wird der von den Pflanzen aufgenommen und bleibt eigentlich vor Ort. Und wenn ich im Frühjahr das mit unterarbeite, dann nehmen die Mikroorganismen, die verarbeiten das zu Nährstoffen, die Pflanze, die dann im Frühling neu gepflanzt wird, aufnehmen kann.
Unsere Gartensprechstunde heute zum Thema Spätsommer oder Frühherbst. Jedenfalls haben wir Ende August. Vielen Dank für Ihre Anregungen, Frau Keil-Vierheilig, heute die erste Solo-Sendung als unsere neue Gartenexpertin von der Gartenakademie in Veitshöchheim. Die nächste Sendung dann ist 19. September. Da geht's auf jeden Fall schon Richtung Herbst.
Ja, 19. September sind 3 Wochen. Nicht mehr lang hin, kann sich aber im Garten noch einiges verändern. Und ja, da schauen wir mal, was dann für Fragen kommen. Ich freue mich auf Sie.
Sehr gerne. Danke auch an Ihre Fragen, die Sie uns geschickt haben. Wie gesagt, wenn wir nicht alle geschafft haben zu beantworten, unsere Expertin wird Sie auf jeden Fall mit nach Veitshöchheim nehmen und dann noch schriftlich beantworten. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Keil-Vierheilig. Gedeihliches Wetter wünschen wir uns weiterhin, auch für den Rest der Sommerferien. Und herzlichen Dank fürs hier gewesen sein.
Ja, ich danke auch und bis zum nächsten Mal.